Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Am letzten Freitag jedes Monats lädt Reflexe den Monatsgast Kultur zum Gespräch ein. Heute ist der letzte Freitag des Monats und unser Gast ist der Schweizer Filmemacher Samir. Er hat den Spielfilm Snow White gemacht oder den Dokumentarfilm Forget Baghdad. Samir leitet zusammen mit Werner Schweizer die Filmproduktionsfirma Joint Venture in Zürich. Er ist 1955 in Bagdad geboren und ist mit 6 Jahren in die Schweiz gekommen. Als Monatsgast blickt er im Gespräch mit Felix Schneider zurück auf das, was ihn in den letzten Wochen beschäftigt hat.
Samir, mein lieber Monatsgast, welches ist denn das Thema, das Sie in den letzten Wochen beschäftigt hat und von dem Sie hier auch reden möchten?
Also ich bin jetzt gerade zurück von der Berlinale in Berlin, ja, so heißt sie ja. Und natürlich beschäftigt mich alles, was im Umfeld des Filmes zu tun hat. Aber davor, vor Weihnachten, war ich sehr heftig eingebunden in diese ganze Minarett-Sache, also die Abstimmung und den darauffolgenden Diskussionen. Und da beschäftigte mich, und das bis hier und heute, eigentlich schon das Problem der Schweiz an und für sich, wenn man so will. Wir haben eine Verfassung, wir sind eine Willensnation und da bricht was weg. Und das beschäftigt mich natürlich. Als eingebürgerter Schweizer stehe ich zu diesem Land, bin stolz darauf, sonst hätte ich mich ja auch nicht einbürgern lassen. Das beschäftigt mich, dass sozusagen die Elite der Schweiz die eigenen Positionen, nämlich die Aufrechthaltung der Menschenrechte und die ja viel älter sind als die der UNO deklarierten, nämlich 1848 wurde durch die Vorläufer des Freisinns das konstituiert und das wird in Frage gestellt und das beschäftigt mich.
Das kann ich gut verstehen. Wir haben ja einiges ja auch mitgekriegt von dieser Beschäftigung. Sie sind im SF Club aufgetreten am 8. Dezember. In einer Diskussion mit Vertretern der SVP zusammen mit Georg Kreis und mit Daniel Fischer. Sie haben auch einen Artikel im Tagesanzeiger geschrieben. Wütend als Sekondo, nicht als Muslim, war der Titel.
Gut, den Titel habe ich ja selber nicht geschrieben. Das war
Welche Erfahrungen haben Sie denn da gemacht? Jetzt mal konkret, bevor wir auf Verfassung und Elite und Menschenrechte eingehen, welche Erfahrungen haben Sie da gemacht mit diesem Auftritt im Fernsehen und diesem Artikel?
Nun, es hat mich natürlich schon erstaunt, dass ich von einem Teil der Medien dann wiederum Schelte gekriegt habe. Wir können ja vielleicht konkreter darauf eingehen. Was mich eigentlich nur bestätigt hatte in meiner Analyse, dass auch in den Medien, die ja eigentlich auch ein Hort der liberalen Selbstverständnis dieses Landes ist, dass auch dort Positionen am Wackeln sind, aus reiner Defensive gegenüber populistischen Positionen, politischen. Und das hat mich dann erstaunt, dass ich sogar gebasht wurde, in Neudeutsch gesagt, attackiert wurde, in einem Editorial von Finn Canonica im Magazin, dass ich keine anderen Meinungen zuließe und so weiter. Das hat mich sehr erstaunt, weil ich hatte in meinem Artikel im Tagesanzeiger 2 Wochen davor geschrieben, dass die Medien sich auch überlegen sollten, also die Journalisten, Leute wie Sie und ich, sich auch überlegen sollten, welche Verantwortung sie eigentlich tragen in diesem ganzen politischen Umfeld. Das hat mich dann erstaunt, dass ich dann dafür auch noch gescholten wurde. Auf der anderen Ebene, klar, wenn man natürlich Position bezieht gegenüber den radikalen Populisten und Rechtskonservativen, die eindeutig meiner Meinung nach fremdenfeindliche Positionen vertreten, dann kriegt man natürlich eins zurück. Und also das waren sehr gewaltsame Reaktionen in Mails und Briefen, wo ich sozusagen aufgefordert wurde, abzuhauen, zurückzugehen, wieder nach Bagdad, wo ich hingehöre, ich sei kein Schweizer und so weiter. Und natürlich auch Drohungen bösester Art, die ich jetzt nicht so wichtig genommen habe, aber es ist natürlich eine unangenehme Erscheinung, wenn man sich als Bürger, als Citoyen in diese Sache einmischt.
Das ist mehr als unangenehm. Also es gab massive Reaktionen, wenn wir jetzt mal das auseinanderhalten, die Reaktion des Publikums über Fahrtreaktionen und die Medien. Zu den Medien gleich nachher. Es gab also massive Reaktionen in Form von Telefonanrufen, stelle ich mir vor, oder E-Mails und so weiter. Und Sie haben sich dann irgendwie zurückgezogen oder haben Sie darauf reagiert? Gar nicht? Was haben Sie gemacht?
Nein, ich denke, die meisten, die mich ja attackiert haben, es sah auch nach einer sehr orchestrierten Aktion aus. Also wenn man die Mails in den Chatrooms gegenüber meinem Artikel und gegenüber dem Club 2 anguckt, dann sieht man ein Muster in der Argumentation und offensichtlich wird dieses Muster vorgegeben, damit diese Leute dann auch da reagieren.
Welches Muster wäre das?
Das Muster ist natürlich ganz klar, du gehörst nicht zum Volk, erstens. Zweitens, das Volk hat immer recht. Drittens, solche Leute wie du, die nicht zum Volk gehören, die gehören weg und die wollen wir hier nicht haben. Gehen Sie doch woanders hin, wenn Sie nicht hier sein wollen. Also dieses xenophobe Muster ist natürlich ein alter Leierkasten. Das kenne ich schon aus meiner Jugend, aus den Schwarzenbach-Abstimmungen, die damals ganz eindeutig rassistisch waren. Heute bestreiten ja die Fremdenfeinden, dass sie Rassisten seien und schmücken sich mit dem Attribut, dass sie halt einfach für das Nebeneinander der Kulturen sei, aber möglichst weit weg.
Jetzt zu den Medien. Sie haben gesagt, die Medien seien in der Defensive gegenüber dem Populismus, zum Beispiel der SVP.
Also
Samir, ich habe das Gefühl, das ist noch untertrieben. Ich habe das Gefühl, es gibt eine tiefe Gemeinsamkeit zwischen den Medien und der SVP, nämlich das Gewinnen wollen von Aufmerksamkeit. Wenn ich sage, na, also wir wollen doch mal sehen, ob die Juden hier ihre Toten begraben können, oder wenn ich sage, die Ausländer gehören alle raus, weil die vergewaltigen ständig ihre Frauen und beschneiden sie und so weiter, dann habe ich eine Medienaufmerksamkeit. Und diese Medienaufmerksamkeit brauchen die Medien auch selber.
Also das hat natürlich mit einem Paradigmawechsel zu tun in den letzten 20 Jahren, dass die Verwertung und die Anforderungen an die Rendite auf die kommerziellen Medien, die übertragen sich auf alle Ebenen. Und die jungen Journalisten sind es sich gewohnt, möglichst die Dinge einfach zuzuspitzen, anstatt sich zu überlegen, was bedeutet das im ganzen Kontext. Also wenn ein Titel gemacht wird wie "Ich bin wütend", ich habe nirgendwo irgendwo gesagt, ich sei wütend.
Wütend als Sekunde und nicht als Muslim.
Das war dann die Korrektur eigentlich, muss ich sagen. Zuerst wurde gesagt, die Muslime sind wütend. Das war mein erstes Statement gleich nach der Abstimmung und das wurde dann so übertitelt. Also mein Statement war damals schon, die bürgerlichen Parteien haben versagt, dass sie diese Abstimmung überhaupt zugelassen haben. Zweitens, die Medien tragen eine große Verantwortung, dass es dazu gekommen ist. Und drittens, die Secondos sind eigentlich die Leidtragenden. Also die eigentlich am besten angepasst sind, werden wiederum zurückgestoßen und dürfen nicht Teil der Gesellschaft werden. Und diese drei Thesen wurden dann überschrieben mit dem Titel "Der wütende Muslim". Und ich rief dann dem Journalisten an und sagte, sag mal, wie kommst du dazu, so einen Titel zu machen? Ich bin dezidiert nicht religiös und in diesem Sinne, natürlich bin ich beschnitten, aber das bedeutet nicht, dass ich dann auch automatisch Muslim bin in meinen Überzeugungen, erstens. Und zweitens, überleg dir doch mal jetzt einfach ganz konkret, was bedeutet es? Habe ich dich jemals als Christ deklariert? Hast du jemals einen Artikel begonnen und gesagt, ich als christlicher Journalist finde das und so weiter. Das machst du ja auch nicht. Überleg dir mal genau, was das bedeutet. Und dann sagt er, ja, so habe ich mir das jetzt noch nie überlegt. Und das meine ich, das war ein junger Journalist. Der Paradigmawechsel hat wirklich schon längst stattgefunden, indem nämlich die Selbstreflexion der Journalisten, die ich noch kannte aus den 70er Jahren, einfach nicht mehr existiert. Und diejenigen, die aus dieser Zeit kommen, sind inzwischen entweder Zyniker geworden und an der Spitze der Medien oder haben resigniert. Es gibt also, muss man schon sagen, nur noch wenige Leute, die einfach sagen, ich habe eine unabhängige Meinung und diese unabhängige Meinung bedeutet, dass ich zuerst einmal kritisch bin gegenüber denjenigen, die die Macht verkörpern. Und das bedeutet im konkreten Fall auch gegenüber einer SVP, die genährt durch Milliarden ihres Chefs, der die besten Geschäfte über die ganze Welt macht, also ein globalisierter Schweizer ist und daheim so tut, wie wenn er eigentlich die ganze Zeit nur die Fahnen schwingen würde und das Alphorn blasen. Und das ist das Gegenteil. Und diesen Leuten auf den Leim zu kriechen und nicht zu hinterfragen, was ihre Position ist, ist mir einfach zu billig. Und das ist leider in den Medien so gekommen, dass viele einfach sagen, gut, die machen Rambazamba, also müssen wir darauf eintreten.
Und je mehr Rambazamba sie machen, desto mehr kommen sie in die Medien und deswegen sind die Medien auch zufrieden und alle sind zufrieden und der Konsens driftet ja immer weiter ab. Nun haben Sie das sehr exakt beschrieben, Sie sind aber trotzdem in diesen Fernsehclub hineingegangen. Da steckt natürlich die Frage, soll man da eigentlich überhaupt mitmachen, Sie als Sekunder zum Beispiel? Welche Chancen hat man denn überhaupt, wenn man nicht Populismus machen will und nicht auf die Gefühle setzen will, sondern so etwas wie Aufklärung betreiben will? Meine erste Frage, warum haben Sie denn dort eigentlich mitgemacht im Sinne von sich zur Verfügung gestellt für diese SF-Club-Diskussion im Nachfeld der Minarett?
Also zuerst mal muss man bei solchen Auftritten sich ja überlegen, in welchem Gefäß das man ist. Ich bin jetzt hier in einem Kultursender. In diesem Kultursender gibt es keinen Grund, gegen irgendjemanden ausfällig zu werden, zu emotionalisieren, sondern ich kann hier davon ausgehen, dass die Leute, die dieses anhören, sich auf der argumentativen Basis mit meinen Gedanken auseinandersetzen möchte. Jetzt eine Sendung wie der SF Club ist natürlich
was anderes.
Und so gesehen war es nach der Abstimmung. Das heißt, es ging eigentlich darum, Positionen zu beziehen. Ich wollte eigentlich dort hineingehen und auch rein argumentativ und möglichst wenig emotional mich ausdrücken. Habe dann aber in den 5 Minuten vor der Sendung bemerkt, dass dieses freche Grinsen von Herrn Mörgeli und seinen Supportern aus dem gekauften Blatt, das jetzt von Herrn Köppel Richtung Rassismus marschiert, dass diese Leute eigentlich davon ausgegangen sind, dass sie...
Sagen wir es ruhig.
Diese Leute in der Sendung... Also meine Gegenüber eigentlich gar keine Lust hatten auf eine argumentative Auseinandersetzung. Und deshalb wählte ich dann eigentlich eher die Position des Attackierens und aus einem bestimmten Grund. Ich hatte nämlich bemerkt, dass in meinem Umfeld viele Leute nach dieser Abstimmung in einer fast resignativen Art und Weise wie das Kaninchen oder der Schlange irritiert waren, was jetzt passiert war und nicht mehr weiter wussten. Und ich glaube, mir ging es innerlich auch darum zu zeigen, hör mal, wir sind genauso das Volk wie diese Kerle, die behaupten, sie seien das Volk. Erstens. Zweitens, dass wir eine Position haben, die wir genauso vehement und emotional verteidigen können und dürfen und sollen, wie die das auch machen, und dass wir Grenzen setzen. Das war dann gut. Dafür musste ich dann einen gewissen Preis zahlen, aber ich glaube, das hat sich gelohnt.
Also gelohnt hat es sich Ihrer Meinung nach, weil man selbst in diesem schrecklichen Zustand der Medien doch noch gewisse Emotionen rüberbringen kann. Sie haben jetzt gesagt, wir sind auch da, wir setzen Grenzen, wir sind nicht resigniert, wir können attackieren. Das wäre sozusagen die Botschaft.
Diese Darstellung meiner selbst hat das ausgedrückt. Und in dem Sinn muss man schon sagen, es war eigentlich eine Konstituierung gegenüber dem Medium selbst. Und das ist natürlich ganz wichtig, dass man selber auch sich das bewusst ist, was man da vertritt und wie man es vertritt. Im Gegensatz zu eben vielen Ihrer Kollegen, die sich nicht bewusst sind, was sie eigentlich da veranstalten.
Sagen Sie, ich habe hier eine interessante Idee, die ich mal an Sie herantragen möchte, Samir, hier als Monatsgast in Reflexe. Eine Idee von einem sehr reflektierten und klugen Kollegen, der hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass es in Belgien so etwas gibt wie einen Cordon Sanitaire, so nennen die das. Das bedeutet eine Art Abkommen der Parteien, da machen aber auch die Medien mit, den Flamske Belang.
Das ist das Pendant zur SVP hier, ja.
Auszuschließen aus der Kommunikation und möglichst wenig zu beachten. Das heißt, in den Medien nicht auftreten zu lassen, in den Parteigesprächen nicht einzubeziehen, zu isolieren.
Ja, also ich finde, das ist eine sehr gute Idee. Ich muss natürlich innerhalb im politischen Kontext sozusagen als Citoyen natürlich anbemerken, dass man sich natürlich nicht vollständig den Debatten ausschließen kann. Ich denke, in den Parlamenten und in den Publikationen, die die politischen Debatten begleiten, kann man da nicht einfach so tun, wie wenn die nicht existieren würden. Der Flamse Blok hat ja auch in, soviel ich weiß, im flämischen Teil Belgiens auch fast ein Drittel der Stimmen, also ähnlich wie die SVP, und hat ähnliche Positionen, was die Fremdenfeindlichkeit und die Xenophobie anbelangt. Jetzt, diese Position wäre eigentlich zunutze der FDP und der CVP, weil meiner Meinung nach, das habe ich ja in diesem Artikel im Tagesanzeiger versucht darzustellen, die Erodierung sozusagen der Verfassungsschützer, der politischen, wenn man so will. Die FDP hat ja diesen Bundesstaat 1848 begründet und auf deren Werte, also die Menschenrechte, wenn man so will, beruht ja unser Staat, unsere Willensnation. Wenn die gegenüber den Populisten ihre Positionen aufweichen und einfach bei jeder Initiative, die gegen die Verfassung verstößt, gewähren lassen, dann machen sie sich selber kaputt. Und ich glaube, das ist ja irgendwie wie logisch. Man muss, wenn man in dieser Position ist wie die FDP und CVP und immer unter Attacke der Populisten, die ihnen sagen, ihr seid zu weich und zu gut, dann muss man natürlich sagen, nee, mit euch reden wir nicht so, anstatt die noch in den Wahlen einzubeziehen. Ich glaube, diese Appeasement-Politik der bürgerlichen Parteien ist auf ihre eigenen Kosten gegangen. Und sie täten gut daran, das belgische Modell zu studieren.
Also das ist ein Riesenproblem. Georg Kreis hat das ja in dieser Fernsehdiskussion erwähnt. Er hat gesagt, das eigentliche Problem für ihn sei gar nicht so sehr die SVP, sondern seine eigene Partei, nämlich die FDP. Und wir haben die antisemitischen Äußerungen von Dabele und der CVP gehört. Ein merkwürdiges Phänomen. Sie haben unser Gespräch ja auch eingeleitet mit dieser Bemerkung, dass die Eliten im Grunde genommen die Verfassung verlassen und nicht schützen. Man kann sich fragen, was ist eigentlich los mit diesem Lande Schweiz, dass das Bürgertum dermaßen den Populisten nachläuft, die Elite?
Ich glaube schon, dass das natürlich ein großes Problem ist, der, wenn man so will, das ist wirklich die Folge, das ist die Folge der Globalisierung. Hatten wir früher eine Exportindustrie, also ich sage jetzt mal Elektrowatt, Roche, Ziba, BBC, Oerlikon Bühle, das waren ja alles, wenn man so will, die Fundamente der Industrialisierung, die schon im 19. Jahrhundert gelegt worden sind. Und die Führer dieser Firmen waren eng verbandelt mit der Politik, über das Militär und so weiter, also das schweizerische Milizsystem. Diese Verbandlung zwischen dieser Wirtschaftselite und der Politik ist ja in den 80er Jahren, hat begonnen auseinanderzufallen. Die Chefin der Großbetriebe sind und der Großbanken sind ja mehrheitlich nicht mehr Schweizer. Und das meine ich gar nicht jetzt xenophob. Aber das bedeutet dann wiederum, dass sie nicht verbandelt sind mit der schweizerischen Politik. Und anstatt dass dann sozusagen die politischen Parteien der schweizerischen Bourgeoisie den Kontakt suchen, haben sie sich sozusagen in Sippenhaft nehmen lassen und der Bundesrat manövriert dann von einem Fait accompli zum nächsten, weil er sich zum Gefangenen der UBS gemacht hat, zum Beispiel. Und dieses Auseinanderfallen der Elite ist natürlich, wenn man so will, eine Ursache der Globalisierung, in der die Schweiz immer führend war. Nur die Globalisierung hat ja jetzt inzwischen ist nicht mehr auf einem Niveau in einem kolonialen Stadium, das heißt, die Schweizer gingen in die Welt hinaus, sondern jetzt geht die Welt auch in die Schweiz hinein. Und das führt dann natürlich zu einer Auflösung der alten Strukturen und offensichtlich hat diese alte Elite das selber noch nicht ganz verstanden.
Weil es in der Schweiz natürlich auch wenig politischen Diskurs darüber gibt. Ich bin jetzt hoch erstaunt und höre fasziniert zu, dass ausgerechnet ein Regisseur, ein Filmemacher sich solche Gedanken über Politik und den Zusammenhang von Schweiz und Globalisierung macht. Eigentlich müsste das ja der politische Diskurs des Landes sein. Der ist aber, sehe ich das recht, unterentwickelt.
Ja, das gilt aber leider auch für mein eigenes Metier. Ich denke schon, dass in diesem Land ein politischer Diskurs abhanden gekommen ist. Es gab den noch zeitweise in den 70ern und bis in die 80er Jahre hinein. Das sieht man auch zum Beispiel daran, dass damals der Diskurs, der politische, in Magazinen wie dem Tagesanzeigenmagazin forciert worden ist und geführt worden ist. Heutzutage ist das ein besseres Werbeblatt für Stilfragen geworden. Ein Daniel Binswanger ist eine große Ausnahme, der dort versucht, eine politische Haltung, eine staatsbürgerliche Haltung eines Citoyens zu führen. Aber von den anderen Medien, von den Basler leider, ich meine, es gab mal die Nationalzeitung, die war konstituieren, das gibt's nicht mehr. Jetzt wurde sie aufgekauft von einem Kommerz-Filmproduzenten und in Zusammenarbeit mit einem Förderer der Populisten. Und logischerweise kann man eigentlich sagen, diese Gang, ich nenne jetzt die mal die Neo-68er, weil interessanterweise sind ja diese Leute, Tettamanti, Blocher, all diese Leute, eigentlich alle sozialisiert worden Ende der 60er Jahre. Und sie haben eigentlich das Kampfmittel der Linken übernommen, haben eine Kaderpartei aufgebaut, haben ein Netzwerk aufgebaut mit einer Ideologie. Einer Xenophoben, aber immerhin eine Ideologie. Während die Alt-68er, über die spotten sie nur noch, weil die pragmatisch, transparent und, sagen wir mal, wohlbürgerlich geworden sind und diesen kämpferischen Charakter, den sie hatten, verloren haben. Und das ist schon ein interessanter Wechsel, was da passiert ist, dass sozusagen die rechtskonservativen, fast linksradikale Attribute in ihrer Politik Selbstverständnis tragen.
Zumindest linksradikale Verfahren und auch manchmal die Unverschämtheit, die wir 68er so drauf haben, genau. Haben nicht. Tabu-Verletzungen. Samir, ich würde gerne einmal über Ihr Metier reden, aber in Zusammenhang mit dem, was wir jetzt gerade über die Schweiz und den Populismus gesagt haben. Darf ich einen Satz zitieren aus einem Artikel, den Sie geschrieben haben, in der Basler Zeitung unter dem Titel Der große Kater. Ich hoffe, dass dieser Titel Ihnen jetzt einigermaßen genehm ist im Unterschied zu vorher. Der Satz lautet, bezogen auf den Film und die Filmstoffe. Der Satz lautet, die Schweiz in der Mitte von Europa zwischen drei großen Kulturblöcken gelegen und mit der höchsten Migrationsrate auf diesem Kontinent wird thematisch zu wenig behandelt, gemeint im Film zu wenig behandelt. Welche Stoffe braucht dieses Land?
Nun, wir hatten jetzt eine interessante politische Diskussion und ich würde meinen, genau das alles, was wir jetzt diskutiert hatten, fehlt mir in den Filmen. Und zwar auf allen Ebenen. Ich meine nicht mal, dass es unbedingt sein muss, dass es politische oder sozialkulturelle Essays mehr bräuchte à la Alexander Kluge. Das ist interessant und literarisch und auch visuell außergewöhnlich elaboriert. Aber ich behaupte, wir hätten Stoffe zuhauf, um spannende Komödien zu machen. Ich meine, Komödien beruhen eigentlich auf dem Zusammenprall von verschiedenen Meinungen und verschiedenen sozialen Positionen. Und wie schon gesagt, das, was Sie da zitiert haben von mir, passt ja eigentlich als Grundlage für jede Komödie, also der Zusammenprall von verschiedenen Kulturen.
Zum oder Beispiel, machen Sie mal eine Idee für eine Komödie.
Ich war jetzt ja an der Berlinale und wir haben dann viele deutsche Produzenten getroffen, weil wir arbeiten eng auch mit Deutschland und Österreich zusammen, neben Frankreich. Und dann kam in der Taz ein, also der deutschen Tageszeitung, die Taz heißt, ähnlich wie die WOZ, aber nicht mehr so linksradikal wie die WOZ, falls man das so nennen will. Die hat eine sehr lustige Glosse geschrieben und wir sprachen darüber zum Beispiel, dass die doch eigentlich verfilmenswert wäre. Und die Glosse hieß Der Grüezi-Krieg. Der Grüezi-Krieg beruht auf der Behauptung, dass zwischen dem Kanzleramt und der Botschaft der Schweiz, die ja nur 200 Meter weit entfernt ist, ein geheimer unterirdischer Gang existiert und jedes Jahr würden die Schweizer dort ihre Evakuierungsübung abhalten. Und die würden sich dann jeweils anmelden mit Grüezi, wir sind's, die Schweizer. Und dann würden sie Einlass kriegen und so weiter. Nur diesmal hätten die Schweizer frecherweise unter der alten Parole dann ein Einsatzkommando eingeschleust. Die Sicherheitswächter von Angela Merkel einfach lahmgeschaltet und Angela Merkel gleich noch auch noch gefangen genommen und in die Schweizer Botschaft geführt und damit den Grüezi-Krieg ausgelöst, um das Bankgeheimnis wieder zurechtzurücken und all das wieder herzustellen, die alte Größe der Schweiz. Wir haben uns natürlich kaputt gelacht und haben aber gefunden, das könnte zum Beispiel ein wunderbares Motiv sein. Auf der anderen Seite waren wir uns natürlich all klar, bis wir dann endlich dann Geld gekriegt haben, um dieses Ding umzusetzen, wäre dann sehr wahrscheinlich schon wieder ein neues Thema in der Luft. Also das ist das Problem vom Film, dass man natürlich, ich sage jetzt mal, aktuelle Ereignisse immer ein bisschen hinterherhängt. Das muss aber nicht ausschließen, dass man dann trotzdem verschiedene Dinge, die eine Grundkonstante bilden. Und ich sage jetzt mal, seit mindestens 30, 40 Jahren ist das Problem der Migration, wird nur eigentlich von einer Partei behandelt in der Schweiz. Und zwar nämlich von der SVP. Die anderen tun so, wie wenn es nicht existieren würde. Und da würde ich meinen, da sollten die Filmemacher nicht so tun wie die anderen, sondern sich endlich mal darum kümmern. Ich habe das auch versucht in meinen Filmen. Also Snow White war ja eigentlich zwar keine Komödie, aber es gab sozusagen die reiche Goldküsten-Schweizerin, wenn man das so holzschnitzartig will, die Schweizerdeutsch spricht, und der Secondo aus Lausanne, der ein Rapper ist und ein spanischer Migrantensohn, und die knallen da aufeinander zusammen. Ob man das mag oder nicht, aber ich glaube, das ist eine Konstituierung eines möglichen Themas, das man in hundertfachen Varianten in Komödien, Dramen oder auch psychologischen Studien immer wieder auch behandeln könnte.
Darf ich Sie zum Schluss noch fragen, ob solche Filme auch Ihr Publikum finden? Also diese Argumentation ist ja meistens, das interessiert eigentlich das Publikum nicht.
Ich behaupte, das Publikum interessiert sich auf jeden Fall für Themen, die unter den Fingernägeln brennen. Also sonst wäre der Schweizermacher, die Schweizermacher heißt er, die Schweizermacher nicht immer noch der erfolgreichste Film, den wir in der Schweiz in den letzten 50 Jahren hatten. Und meine Behauptung läuft darauf hinaus, wir würden mehr erfolgreiche Filme haben, wenn die Filme sich nicht scheuen würden, sich wirklich mit der Gesellschaft auseinanderzusetzen.
Samir, Monatsgast in Reflexe. Vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, dass Sie diese Filme selber machen können, die Sie gerade jetzt entworfen haben oder von Ihren Kollegen wenigstens zu sehen bekommen.
Danke auch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.